Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Oh, wie in der Schule, schön. Ja, vor 3 Wochen hat Andreas hier eine Predigtreihe gestartet zum Thema Arbeit. Anhand des Schöpfungsberichtes hat er gezeigt, dass Gott selbst arbeitete und dass er uns den Auftrag gab, seine Schöpfung zu bebauen, seine Schöpfung zu bewahren. Jetzt hat Andreas letzte Woche wegen der Beerdigung von Tabea Kromat relativ wenig Zeit und bat mich heute Morgen, Fortsetzung zu machen. Und er gab mir als Überschrift für das Thema mit Mühsal der Arbeit. Habe ich gleich gedacht, ja, wenn er mich fragt, mich jetzt auch noch die Predigt vorbereiten muss, so langsam kann ich das verstehen, was Mühsal der Arbeit bedeutet. Aber bevor ich da mit euch richtig einsteige, würde ich gerne noch beten. Der Marc hat es gerade schon gesagt, schenk uns offene Herzen, offene Ohren. Lass nicht nur auf das gucken, was wir wissen, was wir glauben, sondern lass uns angesprochen werden von deinem Wort. Lass uns wahrnehmen, was du sagst und lass uns in Dialog treten mit deinen Wahrheiten. Gebrauche du diese Predigt dafür. Amen. Gar nicht so leicht, über Mühsal der Arbeit zu sprechen, wenn man eigentlich gerne arbeitet, oder? Ich habe gedacht, eigentlich, ich liebe meinen Job, ich gehe gerne zur Arbeit. Mühsal der Arbeit, das ist nicht mein Thema. Also habe ich das Internet befragt und gedacht, ich muss doch Leute finden, die Mühsal mit der Arbeit haben, und fand jemand, der in einem Blog Folgendes schrieb. Am Wochenende kann ich mich ein kleines bisschen erholen und dann kann ich am Montagmorgen wieder Leistung zeigen. Zurück auf los, ran an die Arbeit. Ein ewiger, immer gleicher Kreislauf. Würde mich all das befriedigen, hätte ich eigentlich kein Problem damit. Aber im Grunde erschöpft es mich zusehends. Ich habe das schale Gefühl, dass irgendetwas nicht so richtig stimmt. Ich habe das schale Gefühl, dass irgendetwas mit der Arbeit nicht so richtig stimmt. Da habe ich angefangen nachzudenken und habe überlegt, ja, ich arbeite gerne, aber auch mit meiner Arbeit stimmt irgendwas nicht. Mit meinem Verhältnis zur Arbeit stimmt irgendetwas nicht. Oft sorgt Arbeit für Stress, oft weiß ich nicht, Familie oder Arbeit, wie viel ist genug? Oft bin ich frustriert über Ergebnisse, die nicht so zu sehen sind, wie ich sie mir wünsche. Da investiert man sich in Dinge, da hat man Leidenschaft, Engagement und am Ende kommt etwas heraus, wo man denkt, war es das wert? Hätte ich nicht lieber im Garten sitzen sollen und eine gute Flasche Wein killen sollen? Oder eine Entfremdung von Arbeit, dass man sich manchmal fragt, was tue ich hier eigentlich? Was bringt das? Wem bringt das etwas? Warum mache ich eigentlich, was ich tue? Manch einer beschreibt, dass Arbeit ihn fertig macht, dass Arbeit ihm so viel Druck macht, dass er sogar krank wird. Oder man mag zwar seine Arbeit, aber man hat ein paar Kollegen oder einen Vorgesetzten, der einem die Arbeit sprichwörtlich zur Hölle macht. Mit der Arbeit stimmt etwas nicht. Glaubt man der Bibel, trügt dieses Gefühl und meine persönliche Beobachtung, dass mit der Arbeit etwas nicht stimmt, durchaus. Ich lese euch den Predigttext für heute vor aus 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 16 bis 19. Und zur Frau sprach Gott, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme der Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verfluchet sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Dieser Text, wer ihn kennt, weiß es sicherlich, steht im Zusammenhang mit der Geschichte vom Sündenfall. Sündenfall meint hierbei das Ausbrechen der Menschen aus der von Gott geschaffenen Ordnung. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde erschaffen und er gibt ihm Autorität, Andreas hat das ausgeführt, über die Schöpfung. Er gibt ihm Arbeit, er gibt ihm die Möglichkeit zu gestalten, zu bebauen, zu bewahren. Ja, man könnte sagen, der Mensch wird quasi zum Stellvertreter Gottes in seiner Schöpfung. Er soll sich die Erde untertan machen, er soll sich vermehren und er soll sie bevölkern. Gott begrenzt diese von ihm gegebene Macht und Autorität nur an einer einzigen Stelle. Er sagt, du kannst alles tun, du kannst alles gestalten und dir werden diese Dinge gelingen. Die einzige Begrenzung, die ich dir auflege, heißt, du bist Mensch, ich bin Gott. Gott begrenzt die Menschheit auf ihr Menschsein. Letztendlich bleibt auch unsere Autorität und unsere Macht eine, die immer nur von Gott geliehen ist, die aus dieser Beziehung zu Gott, aus diesem Gefüge entsteht und erwächst. Und aus dieser göttlichen Ordnung, so heißt es in diesem Bericht vom Sündenfall, brechen die Menschen aus. Der Mensch beginnt Gott zu misstrauen und zu sagen, mein Gott ist wirklich gut mit mir? Müsste da nicht noch mehr drin sein? Die Schlange, so wird es in diesem Bericht ja beschrieben, ja, legt dem Menschen so ein Floh ins Ohr und sagt, hey, du könntest sein wie Gott. Du könntest alles haben, nicht nur eine geliehene Autorität, sondern du könntest es selbst in die Hand nehmen. Du könntest dein eigener Herr sein, du könntest dein Leben selbst gestalten, du könntest die Arbeit selbst gestalten. Und es kommt zum Aufstand gegen Gott, zum sogenannten Sündenfall, der nicht nur ein einmaliges historisches Ereignis kennzeichnet, sondern ich glaube ein Bild dafür ist, wie jeder von uns zu Gott steht. Unsere Auflehnung gegen Gott, unsere Wahl, ich möchte es selber machen, ich möchte es in der Hand haben, ich möchte mir nicht nur eine geliehene Autorität geben und schenken lassen, sondern ich möchte mein eigener Herr sein. Wir haben es gerade in dem Predigttext gehört, diese Auflehnung gegen Gott hat Folgen. Adam und Eva, so heißt es, werden aus dem Paradies vertrieben. Letztendlich könnte man sagen, sie bekommen, was sie sich gewünscht haben. Ab jetzt sind sie ihr eigener Herr. Ab jetzt dürfen sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Der Segen Gottes ist dahin. Die guten Gaben, die Gott gegeben hat, sind verdorben. Ja, man könnte sagen, die Schöpfung zerfällt unter der Sünde. Sie setzt Rost an. Und zwar Rost, der keinen Bereich, auch nicht den Bereich der Arbeit verschont. In Römer 8, in den Versen 20 bis 22 heißt es, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist und auf ihre und seufzt und auf ihre Erlösung wartet. Also da ist etwas kaputt gegangen, dadurch, dass der Mensch sich gegen Gott auflehnte. Und auch unsere Beauftragung zur Arbeit und auch dieser Segen, vermehrt euch, kommt unter den Fluch der Sünde. Die Frau wird Schmerzen bei der Geburt haben. Wer schon mal ein Kind bekommen hat, der wird das bestätigen können. Und auch die Erde, also die Arbeit, der Werkstoff, aus dem der Mensch sich ernährt, wird sich dem Menschen widersetzen, wird sich ihm entgegenstellen und ihn letztendlich sogar verschlingen. Der Mensch verliert seine Unsterblichkeit. Man könnte sagen, Gott begrenzt hier das Tun und das Handeln des Menschen. Er nimmt seinen Segen hinweg und es kommt zum Fluch. Letztendlich verliert der Mensch die von Gott geliehene Autorität, auch über die Schöpfung. Von nun an widersetzt sie sich ihm. Gott nimmt diesen Auftrag nicht zurück, den Auftrag zur Vermehrung, den Auftrag zur Arbeit. Aber das Ganze wird zu einem mühsamen Unterfangen, weil Gottes Segen nicht mehr in diesem Unterfangen drin steckt. Soweit die Erklärung der Bibel zu meinem Gefühl oder zum Gefühl dieses jungen Bloggers, irgendetwas stimmt nicht mit der Arbeit. Irgendwas ist kaputt. Die Bibel sagt, irgendetwas ist kaputt gegangen. Was könnte ich jetzt, wenn ich diesen Blog mitschreiben würde, was könnte ich diesem jungen Blogger raten? Dann hör doch auf damit. Wenn das so mühsam ist, dann steig doch aus. Ich war vor ein paar Jahren mal auf den Kanaren. Da gab es so eine Schweinebucht, hieß das. Da lebten so ein paar Hippies. Die haben den ganzen Tag nur in der Sonne gelegen und zwischendurch gebadet, getragen. Irgendwelche Klamotten haben sie auch nicht. Also so ganz raus. Eine Alternative. Aussteigen. Dann halt nicht mehr arbeiten. Sich der Mühsal entziehen. Es ist ganz interessant, dass der Sündenfall, wenn man in die Bibel guckt, diesen göttlichen Auftrag zur Arbeit eben nicht aufhebt und nicht sagt, dann halt nicht, dann macht doch jeder, was er will, sondern Gott erneuert sowohl im Alten als auch im Neuen Testament diesen Auftrag und sagt, Arbeit ist der Auftrag, den ich euch gebe. Nur zwei Textstellen dazu. im Rahmen der 10 Gebote heißt es, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Andreas wollte nachlesen, steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 9. Und auch im Neuen Testament ermahnt Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher, die Gemeinde, ja, sich der Arbeit eben nicht zu entziehen. Kapitel 3, 11 und 12 heißt es, und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Also trotz der Mühsal, trotz der Disteln und Dornen sind wir aufgefordert, in Arbeit zu bleiben. Arbeit bleibt unsere Beauftragung, auch nach dem Sündenfall. Vielleicht können wir mit einem Blick auf den Sündenfall manchen Frust und manche Enttäuschung, die wir auch in Arbeit erleben, ein Stück weit besser verstehen und sagen, ja, ich verstehe jetzt die Wurzel, ich verstehe den Grund. So schwer es vielleicht auch fällt, zu akzeptieren, gerade wenn man jemand ist, der ja versucht, Dinge auch zu optimieren, Frust und Enttäuschung gehört zur Arbeit. Und nur weil ich häufiger den Arbeitgeber wechsle, werde ich dieser Frust und dieser Enttäuschung nicht entkommen. Sie liegt im System. Sie hat etwas mit dem Sündenfall des Menschen zu tun, damit letztendlich mit mir. Grundsätzlich gilt, dass hier auf Erden niemals die perfekte, frustfreie Berufslaufbahn zu finden ist. Ich las letztens einen Satz, der mich begeistert hat. Die Karriereleiter, die vor einem liegt, entpuppt sich recht schnell als Hamsterrad, in dem man läuft. Vielleicht ist das etwas so ein bisschen, ja, der Frust ist systemimmanent. Der Frust gehört dazu. Ja, wenn ich jetzt aufhören würde, würde ich sagen, danke, jetzt weiß ich, warum ich frustriert bin. Das ist ja mal eine gute Sonntagmorgenspredigt. So lässt sich's viel besser leben, ne, Felix? Aber deswegen will ich noch ein bisschen weitermachen. Es ist ja interessant, dass die Bibel gerade Arbeit und die Frust der Arbeit mit dem Sündenfall verknüpft. Vor dem Sündenfall war Gott derjenige, der den Menschen all das, was der Mensch braucht, Geborgenheit, Sicherheit, Bestätigung, ja, Zusprach geliehen hat. In dem Moment, wo die Menschen Gott aus ihrem Leben hinausgeworfen haben, müssen nun andere Dinge, wie zum Beispiel die Arbeit, diese Dinge für uns Menschen konstituieren. Ich glaube, eines der größten Probleme gerade in unserer westlichen Welt ist, dass Arbeit mehr und mehr zu etwas wird, was meinem eigenen Ego dienen muss. Andreas hatte uns so zwei schöne Sätze von Calvin und Luther vorgelesen. Da hieß es, Arbeit wäre Gestaltung und Pflege der Schöpfung Gottes. So hieß es bei Calvin. Und bei Luther, Arbeit ist ein Werkzeug der Fürsorge Gottes, des Diensten am Nächsten. Ich glaube, da sind wir in der westlichen Welt ganz schön weit von weg. Letztendlich, wenn ich ehrlich vor mir bin, wenn wir ehrlich vor uns sind, dient doch Arbeit in erster Linie meinem eigenen Auskommen, dient Arbeit meiner eigenen Bestätigung, meinem eigenen Ansehen, letztendlich meinem Leben. Arbeit wird zum Dreh- und Angelpunkt meines Lebens, wird Sinngeber, wird letztendlich identitätsstiftend. Früher war es der Pastor im Dorf, zu dem alle aufgeguckt haben. Heute ist es vielleicht der Arzt oder der Maschinenbauer. Arbeit gibt Identität. Arbeit soll mir Sicherheit geben, soll mein Leben absichern. Ich möchte es selbst in der Hand haben. Und damit wird Arbeit letztendlich zum Götzen. Immer dort, wo ich von anderen Dingen, ja, diese Dinge, die Gott geben möchte, Geborgenheit, Sicherheit, Identität, ja, versuche mir zu holen, versuche mir zu nehmen, wird Arbeit zum Götzen, zum Gottersatz. Vielleicht ist Arbeit fast so ein bisschen der Versuch, Gott zu beweisen, dass es sich gelohnt hat, aus seiner Autorität auszubrechen, zu sagen, hey, ich mache mein eigenes Ding. Ich beweise dir, Gott, dass ich all diese Dinge, die du mir geschenkt hast, auch aus eigener Kraft erreichen kann. Mein Ansehen, meine Identität, meine Sicherheit, das kann ich mit meiner Hände Werk doch schaffen. Doch am Ende steht oft Enttäuschung und Frust. Und wie Goethe es in seinem Gedicht des Zauberlehrlings formuliert, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Die Arbeit widersetzt sich mir, die Arbeit stellt sich mir entgegen. Ich stelle fest, dass ich nicht immer das kriege, was ich brauche und was ich suche. glaube, so sehr wir Menschen Erlösung brauchen, so sehr braucht auch unser Verhältnis zur Arbeit Erlösung. So wie wir eingeladen sind, wieder neu unter die gute Herrschaft Gottes zu kommen und zu sagen, hey Gott, du sollst über mir stehen. Ich möchte deine gute Führung in meinem Leben genießen. Ich möchte zurückkommen in diese Beziehung und dieses Verhältnis. So muss auch mein Verhältnis zur Arbeit, ja, diese Rebellion, diesen Aufstand zurücknehmen und dafür wieder unter die gute Herrschaft Gottes zurückkommen. Ich glaube, wenn wir wieder Kinder Gottes werden, dann dürfen wir auch neu wieder die Autorität, die Gott uns verleiht, in Anspruch nehmen. Dass Gott uns das neu zuspricht und uns sagt, hey, du darfst gestalten, ich möchte dir das neu zusprechen. Ich glaube, dass wir schon in dieser Welt wieder neu Licht sein dürfen durch die Kraft Gottes. Wie das gehen kann, ist ja ganz spannend. Wie kann denn eine erlöste Arbeit aussehen? Was müsste sich ändern? Was müsste ich tun? Reicht so ein Heiligenschein, wenn ich morgens zur Arbeit gehe? Muss ich jeden Morgen den Pastor anrufen, damit das klappt? Oder das Vaterunser sprechen? Ich glaube, damit bin ich nicht fertig, aber ich habe mal im Neuen Testament geguckt, wie dort Arbeit beschrieben wird und was Gott so eine Handlungsanweisung zum Thema Arbeit gibt. Und die möchte ich mal so ein bisschen anreißen heute Morgen noch, gar nicht als fertige Gedanken, sondern eher so als Gedankenanstoß, wie unterschiedlich auch das, was ja im Neuen Testament zum Thema Arbeit beschrieben wird, zu dem ist, wie wir oft Arbeit sehen, was Arbeit für uns sein soll und sein muss. Ich möchte drei kurze Punkte nennen und sie euch so ein Stück weit mit an den Mittagstisch geben. Mit diesen Punkten mal auseinanderzusetzen, die eigene Arbeitspraxis, das eigene Verständnis von Arbeit daneben zu legen, zu sagen, wo braucht meine Arbeit, mein Verständnis von Arbeit, vielleicht Erlösung, vielleicht Korrektur. Das nimmt sicherlich nicht all die Dinge hinweg, die Andreas gesagt hat, den Wert der Arbeit, die Suche nach dem, wer ich bin und wo Gott mich gebrauchen kann. Das ist sicherlich etwas einseitig heute und dennoch glaube ich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also drei Punkte. Erster Punkt, ganz spannend, Arbeit dient dem Broterwerb. Arbeit ernährt mich und ernährt meine Familie. Im 2. Thessalonicher Brief heißt es, ich habe ihn schon gelesen, den Vers, wir fordern alle, die sich nicht so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Könnten wir jetzt eine Umfrage machen, aber ich glaube, wenn ich jemand sagen würde, ich arbeite, um Geld zu verdienen, dann würden alle so ein bisschen die Stirn runzeln und sagen, das reicht doch heutzutage nicht mehr. Wenn ich dann noch sage, ich arbeite nur, um mir so viel Geld zu verdienen, dass ich davon leben kann, und wenn alle dann zweites Mal Stirn runzeln und sagen, das ist noch ein bisschen wenig. Was ist mit deiner Identität? Was ist mit dem, was dich ausmacht? Und was ist mit Urlauben? Was ist mit Luxus? Arbeit nur für den Broterwerb? Ist das nicht ein bisschen wenig? Ich glaube, es kann heilsam sein, diesen Aspekt zumindest mal mit in den Blick zu bekommen und darüber auch eine gewisse Dankbarkeit zu generieren. Zu sagen, ja, meine Arbeit bei allem Frust vielleicht auch oder bei allen Fragezeichen, die ich auch ansetzen kann, sie dient mir zum Leben. Sie ernährt mich, sie ernährt meine Familie. Und ich darf ein Stück weit Dankbarkeit generieren, auch in schwierigen Phasen zu sagen, hey Gott, danke, dass ich Arbeit habe. Danke, dass sie mich ernährt und dass sie meine Familie ernährt. Da, wo mein Wunsch nach Teilhabe in einer Konsumgesellschaft ja sehr, sehr groß ist, darf sie mich ein Stück weit vielleicht auch hinterfragen und die Frage erlaubt sein lassen, wie viel ist eigentlich genug? Muss immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter sein? Arbeit zum Broterwerb. Spannende Frage. Zweiter Punkt. Da, wo die Arbeit mehr abwirft, als ich zum Leben brauche, zeigt das Neue Testament ein recht herausforderndes und spannendes Thema. Sie zeigt, dass wir arbeiten sollen, um etwas zum Geben zu haben. Arbeiten, um etwas zum Geben zu haben. Sie sagt, unser Überfluss kann und darf zum Segen für diejenigen werden, die weniger haben, die Not leiden. Und unsere Arbeit, unser Überfluss kann die Sache Gottes finanzieren. Auch zwei Bibelstellen dazu. Epheser 4, 28. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch etwas davon abgeben an die, die in Not sind. bezogen auf den Dienst Gottes, 1. Korinther 16, 1 bis 2. Nun noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Macht es so, wie ich es euch in der Gemeinde von Galatien angeordnet habe. Am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Plötzlich wird meine Arbeit, vielleicht diese erlöste Arbeit, nicht mehr Dreh- und Angelpunkt meiner Selbstoptimierung, sondern wird zum verlängerten Arm Gottes in diese Welt hinein, wo Gott mit den Möglichkeiten, die er mir schenkt, auf finanzielle Art, anderen Menschen hilft, sein Werk finanziert, ja, letztendlich mit dieser Welt vorankommt. Ein ganz anderer Aspekt, auf Arbeit zu schauen, als ich das sonst oft tue. Der dritte Aspekt, den ich noch nennen möchte, ist, dass Gott unseren Horizont über dieses irdische Leben hinaus weitet. Und dass wir aufgefordert sind, in unserer Arbeit ja, treu zu dienen, treu zu sein und gewissenhaft ja, unseren Dienst zu tun an der Stelle, wo wir stehen. Man findet in der Bibel zu diesem Punkt nur Anweisungen an Sklaven. Manch einer mag sich vielleicht in seiner Arbeit auch wie ein Sklave fühlen, der kann das dann 1:1 übertragen. Alle anderen brauchen ein bisschen größeren Abstraktionsvermögen. Ja, wir haben heutzutage das glücklicherweise nicht mehr. Aber ich glaube, man kann daran etwas absehen von dem, wie Gott Arbeit versteht. In Epheser 6, 6 und 7 heißt es, arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dient ihr Gott. In Titus 2, 9, Vers 10. Den Sklaven schärfe ein, sich im Herrn in allen zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nicht stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Also ganz interessant, Arbeit nicht nur für den Arbeitgeber, nicht nur für den Vorgesetzten, sondern Arbeit für Gott. Gott und nicht die Menschen sehen, wie wir arbeiten. Auch dann, wenn kein anderer zuguckt. Auch dann, wenn kein anderer wahrnimmt, was wir tun. Ja, und letztendlich wird Arbeit so, mit diesem Titelstelle, fast zu etwas Evangelistischem. An eurem Verhalten, an eurem Tun, auch auf eurer Arbeit, können Menschen sehen, ja, ob die Lehre, von der wir sprechen, ob das Evangelium wirklich wahr ist, ob es wahrhaftig ist, ob es ins Leben hineinführt. Letztendlich wird unsere Arbeit Aushängeschild der guten Nachricht von Gott. Alle drei Aspekte fordern mich heraus, ja, hinzusehen, wozu Gott Arbeit geschenkt hat. Vielleicht nochmal mit diesen beiden Sprüchen von Calvin und Luther zurückzudenken. Arbeit nicht als etwas, was mir dient, was meinem Ego dient, was mich groß macht, sondern Arbeit als etwas, womit Gott in dieser Welt etwas gestalten möchte und uns dazu ja Autorität gibt und uns dazu gebrauchen möchte. Sie zeigt, wenn wir den Mut haben hinzugucken, wo mein Verhältnis zur Arbeit ja, erlösungsbedürftig ist, neu unter die Herrschaft Gottes kommen muss oder wo ich sage, diesen Bereich Gott, den halte ich fest, dieser Bereich gehört mir. Arbeit, da hört der Spaß auf. Sonntags morgens in der Kirche, okay, aber bei der Arbeit, das ist meins. Ich glaube, im Spannungsfeld zwischen Verheißung, wie Andreas die letzten Wochen geprägt hat, zur Arbeit und ja, mit dem Blick auf den Sündenfall von Arbeit zu gucken, heißt, ja, sich erstmal dieser Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, aber auch der Arbeit bewusst zu machen. Wir dürfen unser Verhältnis zur Arbeit ebenso unter die Erlösung Christi stellen wie uns selbst. Ich glaube, wer das tut, der darf erleben, dass seine Arbeit, egal ob er als Straßenkehrer arbeitet, als Bäcker oder als Maschinenbauer oder Arzt, ja, wirklich zum verlängerten Arm Gottes in dieser Welt wird. Ich glaube, Gott möchte mit deinem Arm und mit meinem Arm die Welt bewegen. Ja, und sie der lange ersehnten Wiederherstellung zuführen. Da, wo die Schöpfung seufzt und da, wo die Schöpfung sagt, ja, ich habe Hoffnung, ich möchte, dass es rankommt, dürfen wir uns in den Dienst Gottes stellen. Bereits jetzt, trotz mancher Dornen und Disteln, dürfen wir in diesem Lebensbereich Arbeit, genau an der Stelle, wo wir gerade stehen, Licht sein und Frucht bringen. für andere und uns an dieser Frucht freuen. Amen.